mit dem Herzen verstehen. Das ist ein Wort im Hebräischen. Friedrich Nietzsche, ein bekanntes Wort, aber ich muss an der Stelle natürlich einflechten. Einer, der im frommen Hause aufgewachsen ist, hat mir gesagt, die Christen müssten mir erlöster aussehen, bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Und er ist im Pfarrhaus aufgewachsen und er war später dann einer der größten Bekämpfer des christlichen Glaubens. Und da fragt man sich natürlich, was haben wir denn dem entgegenzusetzen? Ob meistens haben wir ein schlechtes Gewissen, je mehr wir uns anklagt, je mehr ziehen wir uns zurück. Wenn wir nun in die Bibel hineinschauen, vor allem im Alten Testament, da gibt es viele Feste, da gibt es viel Jubel. Das lesen wir zwar, aber ob wir das so in unserem Alltag übertragen können, ist noch eine andere Geschichte. Dann, wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, Jesus hat in seinem irdischen Dasein nicht asketisch gelebt. Wie sonst könnte er als Fresser und Weinsäufer bezeichnet werden? Und wir erfahren auch, dass er gute und reichliches Essen sehr genossen hat. Er war ein Genießer. Persönlich freue ich mich ganz besonders, dass es viele Stellen gibt, wo er in Häuser eingeladen wurde oder wo sie beim Mahl saßen, wo sie sich unterhalten haben. Das ist einer meiner Lieblingsbeschäftigungen. Und interessant ist, dass Jesus erstes öffentliches Auftreten ein Fest war. Jesu erstes öffentliches Auftreten und Wunder war das Hochzeitsfest. Er hatte den Hochzeitsgästen in Kana keine Vorhalte gemacht, dass sie in ihrer Fest- und Feierlaune viel zu schnell den Wein ausgetrunken hatten. Ganz im Gegenteil, er hat ihnen sogar Nachschub geliefert. Er machte aus Wasser Wein. Das ist das erste Wunder, das er tut. Das ist schon wegweisend. Weil Wein ist auch ein Zeichen für Freude, Lebensfreude, Festfreude. Er schenkt Lebensfreude, Lebensgenuss. Also kein Heilungswunder, keine Totenerweckung, keine Sündenvergebung, sondern eigentlich ein berauschendes Wunder. Ich weiß nicht, ob die gesoffen haben, das weiß ich nicht. Ich hoffe, sie haben sich im Beisein von Jesus anständig benommen und den Wein in Maßen genossen. Aber trotzdem muss man sagen, die hatten schon genug und Jesus hat noch nachgegossen. 600 Liter edler Tropfen, Spitzenwein, der beste, der je ausgeschenkt wurde. Und das alles macht Jesus nur, damit das Fest auch weiterhin in vollen Zügen genossen werden und weitergehen kann. Und derjenige, der sich seines Lebens freut, wer gerne feiert und genießt, der braucht auch kein schlechtes Gewissen haben. Denn diejenigen, die das Leben genießen, gerade auch das Christsein, die haben mehr vom Glauben an Gott verstanden als irgendein miesepetriger Asthet, der von einer Retraite in die andere rennt. Wer nicht genießen kann, wird schnell ungenießbar. Und ganz ehrlich, schaut mal in eurem Freundeskreis, Bekanntenkreis, in eurem Kollegium, mit welchen Leuten ist man gerne zusammen? Welche Freundschaften sucht man? Auch dort, wo jemand Lebensfreude ausstrahlt, wo einer positiv ist und nicht dauernd an irgendeinem rummeckert und überall sieht, wo es schlecht ist. Genuss, genießen wird allerdings durch Intensität nicht gesteigert. Nicht durch Menge. Ein Glas Rotwein am Abend ist herrlich. Drei Tetrapack über den Tag nicht. Als ich in Mainz meinen Dienst hatte, und das ist die Stadt der Feste, das Karnevalverein, da war ich am Anfang geschockt. Ich ging auf den Markt, 9 Uhr morgens, dann hatten die schon WWW, Wurst, Weg und Woi. 9 Uhr morgens ein Glas Wein, das ist aus den Kreisen, wo ich kam, ein No-Go. Aber die waren nicht besoffen, aber für die war morgens auch schon der Wein völlig legitim. Aber ich denke, sie haben auch Humor. Das habe ich auf dem Markt festgestellt. Da war ein Markt, da war eine Hühnerfrau, eine ganze Familie, die da ihre Hühner, also die toten Hühner natürlich, und die Eier verkauft haben. Da gehe ich zu der alten 85-jährigen Verkäuferin dahin und sagt, haben Sie auch einen Suppenhuhn? Klar, suchen Sie sich eins aus. habe ich mir so eine Folie eingeschweißtes Huhn, ein halbes genommen. Gib die alte Frau mir dieses Huhn und sagt sie mir, ich sage es Ihnen aber jetzt schon, nicht, dass Sie reklamieren. Wenn Sie das hinstellen, das fällt um. Die war über 80. Da dachte ich, ich muss sie doch mal testen. Da bin ich wieder zu ihr hingegangen und gesagt, ich möchte sie in Eier. Ja, haben wir. Wollen Sie braune oder weiße oder karierte? Und er sagt, geben Sie mal karierte. Hat sie mir ein braunes, ein weißes reingemacht. Und dann ist noch nicht zu Ende, wenn ich schon dabei bin. War ich mal wieder dort, spricht sie mit einer älteren Freundin, auch so in ihrem Alter. Und ich stehe halt daneben und höre dazu. Und dann halt sich und dann merkt sie natürlich, dass ich als Kunde dastehe. Dann hat sie das Gespräch unterbrochen mit ihren Freunden und sagt, du bist doch verrückt. Sag ich, bin nicht verrückt, ich bin katholisch. Ich finde es einfach schön, Humor zu haben. Und man hört gerne zu, man kann es nicht übertreiben, wenn es billig wird oder wenn es auf Kosten von anderen Leuten geht, aber es ist einfach schön, Humor zu haben. Also genießen will gelernt sein, es ist sozusagen, es ist eine Lebenskunst. Aber genießen bedeutet nicht Genuss, Sucht, also nicht mehr, mehr, mehr und immer mehr. Und deshalb ist auch der heutige Predigtext kein Vorschlag, sondern das ist eine Aufgabe. Genieße dein Leben. Aber alles hat auch seine Zeit. Dem Schreiber Salomon, dem war wohl bewusst, dass das Leben nicht nur aus Freude und aus Genießen besteht. Dort steht, das ist noch nicht der Predigttext, nicht der das gleich einblendet, in Prediger 3, 9 bis 13 kann man nachlesen, ganz berühmte Worte. Alles, was auf Erde geschieht, hat seine von Gott bestimmte Zeit. Ich nehme jetzt nur ein paar Auszüge. Geboren werden und sterben, einpflanzen, ausreißen, weinen und lachen, wehklagen und tanzen, finden und verlieren, aufbewahren und wegwerfen. Das Lieben hat seine Zeit, das Hass der Zeit, der Krieg und der Frieden. Und so zählt er nun auf. Und er war ein Mensch, der dann beschreibt auch in seinen Schriften, er hatte alles, was das Herz begehrt. Alles. Teiche gebaut, Angestellte, Essen. Und er hat gemerkt, es ist alles eitel. Haschen nach Wind. Er hat gemerkt, egal wie viel ich mich materiell nun auch versuche vollzupumpen, ob das das Essen ist oder ob das die Umgebung ist, mein Heim, das kann mir letztendlich nicht die Lebenszufriedenheit geben. Er konnte es nicht richtig durchgenießen. Und dann sagt er, wenn aber jemand zu essen und zu trinken hat und genießen kann, was er sich erarbeitet hat, dann verdankt er das der Güte Gottes. Und er sagt, ich habe erkannt, alles, was Gott tut, ist unabänderlich aller Zeiten. Der Mensch kann nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen. So hat es Gott eingerichtet, damit wir in Ehrfurcht zu ihm aufschauen. Jetzt kann man die Folie einblenden, dann lese ich den Text, um den es heute geht. Aus Prediger 9, die Verse 7 bis 10. Darum iss dein Brot und trink deinen Wein und sei fröhlich dabei. So hat es Gott für die Menschen vorgesehen und so gefällt es ihm. Nimm das Leben als ein Fest, trag immer frisch gewaschene Kleider und sprenge duftendes Öl auf dein Haar. Genieße jeden Tag mit der Frau, die du liebst, solange dieses flüchtige Leben dauert, das Gott dir geschenkt hat. Denn das ist der Lohn für die Mühsal dieses Lebens. Wenn sich dir die Gelegenheit bietet, etwas zu tun, dann tue es mit vollem Einsatz. Denn du bist unterwegs zu dem Ort, von dem kein Mensch wiederkehrt. Wenn du tot bist, ist es zu Ende mit allem Tun und Planen, mit aller Einsicht und Weisheit. Soweit der große, weise Lehrer Salomo. Erstens, die Aufforderung, genieß dein Leben, solange es dauert. Wir haben nur eine begrenzte Zeit. Aber es gibt auch gefährliche Ausreden, die Sie sicherlich auch schon mal gehört haben. Wenn ich erst mal die Schule hinter mir habe, dann genieße ich mein Leben. Wenn ich erst mal einen guten Job habe, dann genieße ich mein Leben. Wenn die Kinder erstmal aus dem Haus sind, dann wollen wir unser Leben genießen. Wenn ich eine Beziehung habe, wenn ich eine Freundin oder einen Freund habe, dann genieße ich. Wenn ich genügend Geld habe und, und. Und die Frage heute Morgen ist, wie lautet denn dein Wenn-Dann-Satz? Wie ist dein Wenn-Dann-Satz? Wann fängst du an, dein Leben zu genießen? Wenn, dann, ja, wenn ich. Vergiss es. Es ist eine Lüge. Du belügst dich damit selbst. Wer seine Zufriedenheit, sein Genießen in die Zukunft verschiebt, an Bedingungen knüpft, der wird immer neue Bedingungen stellen und die Zukunft wird niemals zur Gegenwart werden. Untersuchungen haben gezeigt, der Einfluss äußerer Lebensumstände wird maßlos überschätzt. Lottogewinner, so die Untersuchung, sind 2 Jahre nach ihrem Gewinn nicht besser drauf, also mit ihrer Lebenszufriedenheit, als vor ihrem Millionengewinn. Also selbst die Millionen haben sie nicht ruhiger gemacht, haben sie nicht zufriedener gemacht, haben ihnen nicht geholfen, das Leben wirklich mit vollen Zügen zu genießen. Vielleicht geht es am Anfang so wie beim verlorenen Sohn. Am Anfang macht es noch Spaß, da kann man eine Party feiern, die Freunde sind dabei, aber man merkt, oh, irgendwie wird halt auch alles gewöhnlich. Es greift sich ab, es ist vergänglich, es ist Haschen nach Wind. Ich muss zugeben, dass ich auch so gelebt habe, bevor ich Christ wurde. Ich dachte, wenn du nur eine D-Mark auf dem Konto hast und stirbst, schade drum. Hättest du vorher noch ausgeben können. Aber es gab auch Zeiten, da bin ich durch die Straßen gegangen, obwohl ich einen großen Freundeskreis hatte, ich kannte den reichsten Mann in der Stadt bis zur normalen Arbeiter. Ich bin oft durch die Straßen gegangen und gesagt, ich möchte aus diesem Leben aussteigen. Aber wo ist denn die Tür? Ich bin 10 Meter neben der Kirche aufgewachsen, habe jeden Gottesdienst automatisch mitbekommen. Ich musste in den Kindergottesdienst. Ich wollte mich nicht konfirmieren lassen. Nur meinem Vater zuliebe, weil das wäre eine Schande im Dorf gewesen, habe ich mich konfirmieren lassen. Aber danach war für mich nichts mehr. Aber eines habe ich mitgenommen. Ich musste den Kindergottesdienst besuchen. Und auch als gottloser Mensch, wenn bestimmte Krisenzeiten waren, sind wir diese ganzen Kindergeschichten, also diese biblischen Geschichten, immer wieder in Erinnerung gekommen. In manche Lebenssituationen. Und wir hatten zu Hause so eine Bibel mit Bildern von Schnorr von Karolsfeld. Als ich mit 32 zum Glauben kam, konnte noch jede Geschichte. Und da hat man keine Auslegung gemacht, man hat keine Bildchen gezeigt. Da waren paar Leute von der Stund in der Kirchenbank, da eine und eine auf der Empore. Also man hat alle drei schon dreidimensional biblische Geschichte gehört. Ich habe es mitgenommen. Und immer wieder dachte ich, ach, wenn es einen Gott gäbe, wenn es dieses Leben gäbe, von dem immer geschrieben wird, aber ist nicht so spaßig, dann bin ich ausgestiegen. Und wie gesagt, von meiner damaligen Freundin habe ich mich getrennt, wegen der Frömmigkeit. Ich habe sie noch nach Krishona, damals so einen englischen Sportwagen gehabt, so ein Cabrio, so ein Triumph, habe sie mit dem Sportwagen hochgefahren nach Krishona, habe ihr noch Koffer aufs Zimmer getragen, gesagt, kannst dich direkt beschweren, die Zimmer sind alle zu klein, das sind der Dackelgaragen. Und dann sind die Mädchen also rumgehüpft, so freudig, haben sich begrüßt und umarmt, obwohl sie gerade vor einer halben Stunde zusammen waren. Dann dachte ich, das ist mir zu aufgesetzt, die Freude. Wenn sie da runterkommt, was willst du denn da machen? 10 Jahre sind vergangen und dann hat es mich erwischt. Aber dazu die Zeit zu lang. Also wenn dann, das ist eine große Lüge. Denn du kannst das Leben nicht verschieben. Das Leben existiert zunächst mal im Hier und Jetzt. Hier müssen wir uns bewähren. Hier genießen, hier glauben und hier sterben. Es gibt die Ewigkeit, ohne Frage, aber wir sind aufgefordert, dieses Leben hier zu gestalten. Deshalb sagt die Bibel, genieße dein Leben, solange du es hast. Genieße es jetzt. Und das Genieße fängt immer heute an und niemals morgen. Das ganze Leben besteht aus Augenblicken. Versäumen wir die Gegenwart nicht vor lauter Nachgrüben in der Vergangenheit und Pläne machen für die Zukunft. Deshalb zweitens die Aufforderung, Genieße dein Leben. Wie oft vergleichen wir uns mit anderen und kommen dann zu dem Ergebnis, dass wir eigentlich auf der Minusseite des Lebens stehen. Wenn wir aber auf den heutigen Predigttext schauen, dann ist etwas auffällig. Er beinhaltet nämlich erstaunlich viele Imperative, also Aufforderungsformen, die sich auf das Du beziehen, insgesamt mehr als ein Dutzend Mal. Iss dein Brot mit Freuden, trink deinen Wein, genieße dein Leben, damit es dir gut geht mit deinen Freunden und so weiter. Schau nicht auf andere, vergleich dich nicht mit ihnen, sondern das, was du hast, genieße. Genießen können heißt, das Gute empfinden können. Auch gerade das Gute, das uns Gott gibt. Als ich damals zum Glauben kam, hatte ich Zeit, weil ich meinen Job musste ich niederlegen. Ich bin damals nach Mosul, also da im Irak gewesen und war 7 Mal da unten und wollte mich selbstständig machen. Aber als Christ konnte ich das nicht mehr machen. Warum? An jeder Grenze musste ich immer schmieren. Sonst kam ich nicht durch. Sonst hätte ich 4 Wochen gebraucht, bis ich wieder zurückkam. Da wusste ich, als Christ kannst du das nicht machen. Da hatte ich Zeit. Dann habe ich die Bibel in einem durchgelesen. Und eine Stelle ist mir besonders hängen geblieben, die von Hiob. Das hat mich schon bewegt. Da hatte der Mann alles und plötzlich alles weg. Und trotzdem habe ich nicht das Gute empfangen. Und nun, wo ich es nicht habe, soll ich meinem Gott absagen? Nackt bin ich gekommen, nackt werde ich wieder gehen. Gelobt sei der Name des Herrn. Das hat mich unglaublich beeindruckt. Wie kann ein Mensch nur so glauben, so treu sein, wenn alles Materielle, selbst Familie, alles zusammenbricht, alles das, was einem lieb und wert ist, das ist plötzlich weg. Wie kann jemand so lieben? Wie kann jemand so glauben? Das hat mich tief beeindruckt. Keine Äußerlichkeiten mehr, nur das nackte, der nackte Glaube, das nackte Vertrauen. Zu wissen, ich habe einen Gott, der trotz diesem Schicksalsschlag es gut mit mir meint. Also, das heißt, genießen können heißt, das Gute empfinden können. Empfindsam sein für das Gute, für das Schöne, das Liebevolle. Du hast vorher davon gesprochen, vom Frühling. Wir sind über den Schwarzwald gekommen. Der ist ab morgen gesperrt, also über den Feldberg. Warum? Da ist wirklich die halbe Straße zugeschüttet. Bäume sind umgeknickt unterwegs vom Winter. Also das heißt, Frühling ja, aber es gibt auch die umgestürzten Bäume. Es gibt auch den Hangrutsch. Es gibt viele Dinge in der Natur, die kaputt sind. Und trotzdem ist der Frühling da. Und auch wenn in unserem Leben eben Syrienkrieg und Krankheit und Krebs und alles Mögliche, wenn Scheidungen, auch wenn das alles ist, oder vielleicht gerade weil das so ist, müssen wir wenigstens die Momente des Lebens, wo wir die Möglichkeit haben, wenigstens die genießen und die auch noch nicht vermiesen. So wie der Natur. Einfach das Wahrnehmen. Ich genieße mein Leben am liebsten mit meiner Frau, mit alten und mit neuen Freunden. Einfach was Schönes. Das ist das Einzige vielleicht, was ich an meinem Beruf, den ich sehr liebte, vermisst habe. An allen Feiertagen, an allen Brückentagen muss ich arbeiten. Das war mir nicht so das Problem. Aber ich konnte nicht mehr die Freunde besuchen. Ich konnte nicht einfach einen Brückentag nutzen, um irgendwo hinzufahren und Freunde besuchen. Und ich habe nicht wenige in ganz Deutschland verteilt. Das war etwas, wo ich immer, wenn die Stadtmission dann plötzlich alle weggegangen sind und weggefahren sind und ich mit ein paar Leuten da saß, dann ist mir das bewusst geworden, weil ich gerne mit Freunden zusammengesessen bin. Und jetzt fahre ich quer durch Deutschland und besuche alle Freunde. Gerade waren wir die Tage noch in Fichtenwalde, das ist bei Potsdam, dort auch einen Gottesdienst gefeiert und bin mit Freunden, mit dem ersten Ehepaar, das ich getraut habe, zusammengekommen. Also, das Leben genießen und auch gerade mit der Frau oder ja, mit dem Mann. Es gibt einen Film, ich weiß nicht, wer ihn gesehen hat, mit meiner Lieblingsfilmschauspielerin Meryl Streep und mit Clint Eastwood, Die Brücke am Fluss. Dort ist ein amerikanischer GI, der in Italien eine temperamentvolle Frau kennenlernt. Nimmt sie mit nach Texas, dort, wo es ziemlich eben ist, ungefähr so wie in Ostfriesland, nur ein bisschen dürrer. Und dann hat dieser Mann eine Bullen- oder hat eine Rinderzucht. Und so lebte er, sie hatten zwei Kinder. Sie hat dann eben halt ihre Ranch versorgt mit ihm. Und er ist ab und zu mal so alle paar Wochen zu einer Bullenshow gegangen mit seinen Kindern. Es gibt noch vieles andere zwischen dem Film, aber am Schluss kommt eine ganz besondere Szene. Er liegt auf dem Totenbett, krank, sie hat ihn gepflegt. Und dann sagt er, ich weiß nicht, wie sie hieß, Mary, ich weiß, du hattest so viele Wünsche und Träume. Ich liebe dich so sehr, es tut mir leid, dass ich dir diese Wünsche und Träume nicht erfüllt habe. Dann muss ich sagen, mein lieber Freund, wenn du es nicht gewusst hast oder hättest, dann bist du eben dumm. Aber wenn du es weißt, dass deine Frau Wünsche und Träume hat und du sie nicht auch nur einmal gefragt hast, was sind denn das für Wünsche und Träume, dann hättest du auch nicht heiraten brauchen. Das ärgert mich, das seht ihr, ich werde schon rot. Das kann ich nicht mehr genießen. Ich habe aus meinen frommen Kreisen mehrere Paare, die gläubig waren bis in die Zehenspitzen und sind heute geschieden. Einmal war ich in Nürnberg und habe Progress 97 gemanagt dort und habe es erfahren, dass auf der Alp sich in einer Familie, ganz tolle Familie, zwei Kinder sich haben scheiden lassen. Als ich das erfahren habe, am ganzen Leib gezittert, ich konnte ein, zwei Tage nicht mehr arbeiten und bin hingefahren, habe versucht zu retten, was zu retten ist. Und der Stundenbruder dort hat zu mir gesagt, Walzer, was haben wir denn falsch gemacht? Der hat gar nichts falsch gemacht. Das war ein lieber Mann und hatte ganz liebe Kinder. Und die sind ganz böse ausgestiegen. Da habe ich mit Gott gehadert. Ich gehe manchmal am Abend ins Bett und sage, lieber Gott, ich vertraue dir, du machst alles gut und so weiter. Aber ich muss sagen, ich hätte es anders gemacht. Ich mache noch mal ein paar Vorschläge. Zum Glück ist er nicht darauf eingegangen, sonst wäre es noch schlimmer geworden. Ich denke, das ist wichtig zu fragen. Gerade jetzt war ich noch in Hamburg, mir bin ich nicht wichtig, Mann, aber von Potsdam sind wir rübergefahren nach Hamburg. Dort ist eine Studentin, Theologiestudentin in Mainz, die mich eingeladen hat zum Traugespräch. Ich habe schon ihre Oma beerdigt. Und dann auch die Frage, warum heiratest du? Damit ich nicht mehr alleine bin, weil ich gerne Familie und Kinder haben möchte, weil ich versorgt sein möchte. Was ist denn dein Motiv für diejenigen, die geheiratet haben und die heiraten wollen? Was ist denn das Motiv? Wenn du nicht den Wunsch hast, den anderen glücklich zu machen, ihn zu genießen, dann sage ich nur Finger weg von der Ehe. Das reicht schon, wenn du unglücklich bist. Da bin ich heute sehr konsequent. Ich frage schon ganz genau nach, was ist denn dein Motiv? Nur weil er gut aussieht? Nur weil er eine gute Stelle hat, weil er halb fromm ist schon, guckt man nicht so genau hin, Hauptsache man hat jemanden. Also, das ist gar nicht so einfach. Und da muss man sich vorher schon überlegen, was ist dein Motiv? Möchte ich jemanden heiraten, weil ich ihn liebe und aber auch ihm Liebe geben? Die Liebe ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. Du kannst geben, so viel du willst, es kommt immer etwas zurück. Genießen praktisch in der Ehe, jetzt nehme ich nochmal von der Krisensitzung die Dinge auf. Es gehört auch Humor dazu. Meine Frau muss manches mitmachen, also ich bin ja wirklich schon anstrengend. In Mainz ging sie immer so fröhlich auf den Markt. Dann habe ich ihr Papier in die Schuhe reingestopft. Und habe darauf gewartet, wie sie reagiert. Und sie geht dann fröhlich raus. Alle gehen dann auf den Markt, geht in die Schule, kommt nicht rein. Nur meine Frau ist eigentlich da, ein bisschen ein Spaßverderber. Sie geht ganz cool hin, nimmt das Papier aus dem Schuh raus, wie wenn nichts wäre, und geht auf den Markt und lässt meinen Gag einfach sausen. Finde ich nicht lustig. Dann ist sie immer so fröhlich ins Bett gehüpft, dann habe ich mal ein paar Kleiderbügel reingelegt. Klapper, klapper. Sie steht auf, nimmt die Kleiderbügel raus, legt sich hin und schläft. Ich meine, wie geht sowas? Ich habe gesagt, hey, nach 10 Minuten habe ich es nicht mehr ausgehalten und habe gesagt, hey, das war doch ein Gag. Sagte, ich wusste genau, dass du als erstes was sagst. Dann war bei mir Ende. Meine Gags da irgendwie verhungern lassen, das kann ich selber. Ja, es gehören Gespräche. Ich kann mich noch erinnern, am Anfang und auch heute noch, wir reden über alles. Wir unterhalten, das ist immer interessant, nie abgegriffen. Wir haben auch Romantik. Aber ich sage euch, wir müssen nicht. Wir können uns beschenken, wir müssen nicht. Nochmal ein wertvoller Tipp, der kommt aus dem Schwabenland. Meine Frau hatte Geburtstag, einen runden. Manchmal, ich habe sogar schon meinen Geburtstag vergessen. Dann habe ich dran gedacht, morgens meiner Frau gesagt, Liebling, ich liebe dich von ganzem Herzen und gratuliere zu deinem Geburtstag und dein Geschenk liegt neben dir. Das war cool, Freunde. Das sind die Schwabengeschenke. Das Beste gibst du und das kostet nichts, Freunde. Also, wenn ihr eure Frau glücklich machen wollt, müsst ihr mich fragen. Wichtig ist auch, mir sagen dann die Eiskristen, ja, Kleidung ist nicht so wichtig. Richtig, kein Kult machen. Nebenbei, letztes Jahr, ein Jahr, also ich wüsste gar nicht, was vorher war, ich habe ein Jahr lang nichts eingekauft. Nicht eine Socke, das ist mir noch nie passiert. Aber trotzdem sage ich, es ist wichtig, dass man sich auch pflegt, dass man auch auf die Kleidung achtet, auf Sauberkeit achtet, dass man sich, auch wenn man jahrelang verheiratet ist, dass man sich nicht gehen lässt. Ich mache mich schön für meine Frau. Ich kriege einen Zeiger mit der Uhr. Oh, also ich habe viele Gaben, aber die der Kürze, die habe ich nicht. Ganz zum Schluss. Viertens, das Leben genießen heißt Gottes Schöpfung genießen. Wozu hat, habt ihr euch mal gefragt, wozu hat Gott die Welt geschaffen? Warum so eine bunte Tierwelt? Ich frage mich immer, wenn ich einen Papagei sehe oder einen Schmetterling, warum muss der so bunt durch die Gegend fliegen? Der kann auch grau oder schwarz fliegen. Warum die Schmetterlinge mit ihren 1000 Farben drauf, die Fische? Ja, warum? Wegen dir. Wegen uns. Damit wir Freude dran haben. Und wir gucken das an wie Schwarz-Weiß-Fernsehen. Einfach mal da sitzen. Man muss gar nicht in die Stille gehen irgendwo, sondern einfach mal irgendwo sitzen im Alltag und mal beobachten. Wir beobachten die Vögel, wie sie sich gegenseitig da bezirzen, wie sie eine Frau suchen oder einen Mann, um die Körner streiten. Die Fauna und Flora in unermesslicher Schönheit, und das muss es sein, das ist ein persönliches Geschenk an dich und das kostet gar nichts. Man muss es sehen. Die Gerüche, Obst und Gemüse, Getränke, süß, sauer, ich finde das wahnsinnig. Die Gerüche, so sehet und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Ja, das sagen wir wirklich, also wie wenn wir einen Kartoffelsack vor uns hätten. Schmecken und sehen. Und riechen. Auch Klänge, Musik. Oder wenn jemand eine schöne Sprache hat. Dann, egal, was er sagt, aber wenn jemand eine schöne Sprache hat, das fasziniert mich. Das finde ich schön, wenn jemand schön sprechen kann. Wenn jemand gut schreiben kann. Das Leben genießen heißt auch die Schöpfung genießen. Und damit auch den Schöpfer. Und wenn ich staunend durch die Natur gehe, ohne dass ich es merke, da ist kein Lied, keine Musik, kein gar nichts. Da ist einfach nur, ich denke noch nicht mal vielleicht an Gott. Aber ich denke, Mann, ist das schön. Die Blume und so weiter. Unbewusst, ohne dass ich irgendwie an Gott und fromm denke, lobe ich damit Gott. Da freut sich doch Gott, wenn sich jemand an seiner Schöpfung freut. Das ist doch schön, einfach das zu genießen. Und dann, jetzt bin ich wirklich am Schluss. Im Himmel geht es direkt weiter mit einem Fest. Das erste Wunder, das erste Auftreten Jesu, Hochzeitsfest. Und so starten wir im Himmel wieder. Wieder ein Fest. Und wir sind alle eingeladen. Da bin ich schon mal gespannt, was da zu essen gibt. Ob der auch so gut kochen können wie ich. Wir singen gleich anschließend das Lied von Peter Strauch, das mir im Zusammenhang mit dieser Predigt wichtig geworden ist. Herr, ich sehe deine Welt, das blaue Himmelszelt, die Wunder deiner Schöpfung. Den Tag und auch die Nacht hast du gemacht. Ich danke dir dafür. Wir singen gleich die Strophen. Das finde ich ein wunderschönes Lied. Berge, Flüsse, Täler und die Seen. Das ist ein schönes Lied, das das beschreibt. Und da dürfen wir einfach auch unserem Schöpfer danken, wenn wir dieses Lied singen. Und uns am Leben freuen, an anderen freuen, an Gottesdienst freuen, am Wort Gottes freuen, am Miteinander freuen. Und ich wünsche euch Gottes Segen. Und wenn ihr Tipps braucht, wo ihr sparen könnt, fragt mich.